Ich lese eine Szene, in der der Protagonist Crispin Farwig das Bernsteinmuseum in Kaliningrad besichtigt. Bernstein auf Russisch Jantar. Zuletzt kam er wieder im Informations- und Eingangsraum an. Er gab Igor ein Trinkgeld und der ihm mit sonorer Stimme eine Empfehlung mit auf den Weg. Jantar vor dem Kauf vom Fachmann gut prüfen lassen. Farwig bedankte sich rasch und wollte gehen, doch hielt Igor ihn zurück, indem er ihm seine schwere Hand auf die Schulter legte, dass er zusammenschreckte. Fälschungen, sagte Igor mit erhobenem Zeigefinger, können leicht erkannt werden. Mit der Zweigläserprobe wird Zweifel bekämpft. Er schlurfte zu einem kleinen Labortisch, auf dem zwei gewöhnliche Trinkgläser standen, die eine klare Flüssigkeit enthielten. Dann schloss er eine Schublade auf und entnahm ihr ein paar Steine. Jantar ist einziger Edelstein, der kein Mineral enthält. Er sinkt in Süßwasser, sagte Igor und ließ einen Stein in ein Glas fallen, der schnell auf den Boden herabsank, was Farwig nicht wirklich überraschte. Igor schaute ihn an und rührte zwei Esslöffel Salz, das sich rasch auflöste, in das zweite Glas hinein. Hingegen schwimmte er im Salzwasser, prophezeite Igor, fischte den Stein aus dem ersten Glas, warf ihn in das zweite und schaute Farwig triumphierend an. Zu Recht, denn der Stein schwamm an der Oberfläche. Echter Jantar, dröhnte Igor. Mittlerweile hatten sich weitere Zuschauer eingefunden. Sie standen im Halbkreis und schauten den beiden über die Schulter, so dass Farwig sich ein wenig in die Rolle des Zauberlehrlings gedrängt fühlte. Ein Ostasiate hielt ihm seinen Erlaubnisschein unter die Nase und fotografierte drauf los. Igor vollführte dieselbe Probe mit einem weiteren Stein, der in beiden Gläsern unterging, und endlich mit einem dritten Stein, der in beiden Gläsern schwamm. Beides Imitate, schlussfolgerte Farwig beeindruckt, und Igor klopfte ihm vor Begeisterung auf den Rücken, dass es wehtat. Merke, fasste Igor die Ergebnisse dieser spektakulären Probe zusammen, zwei Gläser, und echter Bernstein schwimmt in einem, sinkt im anderen. Plastik schwimmt auch in Süßwasser. Glas oder Stein sinkt auch im Salzwasser. So einfach. Die stetig angewachsene Zuschauermenge klatschte Beifall. Igor kramte eine Flasche hervor, goss Salz wie Süßwasser in die Spüle und befüllte beide Gläser mit Wodka. Sie stießen an. Glänzende Demonstration, anerkannte Farwig. Damit könnten Sie in jeder Wissenschaftsshow auftreten. Bin ich schon, lange schon, bemerkte Igor gönnerhaft, und mit einer Handbewegung gab ihm der begabte Bernsteinexperte zu verstehen, dass er entlassen war. Der Beifall verebbte. Wieder draußen blendete ihn das Sonnenlicht. Schwarz wie. Die Farbstellung des Bernsteins beschäftigte ihn nachhaltig. Für Schwarz fiel ihm nach allem Grübeln immer noch kein passender Vergleich ein. Deshalb erwarb er an einem Stand für Valentina eine schwarze Haarspange mit seidig poliertem Glanz als Geschenk. Manchmal band sie ihr Haar zum Pferdeschwanz, was er gern mochte. Schwarz wie Ebenholz, so waren Schneewittchens Haare im Märchenbuch. Aber Valentina hatte nun mal honiggelbe Haare, zu denen passte die schwarze Haarspange. Er nahm noch einen Schlüsselanhänger für sich dazu, für den die Verkäuferin ihm einen beachtlichen Rabatt einräumte. Im benachbarten Restaurant bestellte er eine Tasse Kaffee und Blini. Im schattigen Hof, direkt über dem Burggraben mit den vielen Seerosen, gab es eine Terrasse. Er saß nachdenklich neben dem Wasserspiegel, starrte auf seine schwarze, unergründliche Glätte. Ihn fröstelte. Er hatte sich zu lange in den Museumskellern aufgehalten. Zum Glück wurden jetzt die heißen Pfannkuchen serviert. Vom Musée Jantaria braucht ein geübter Geher wie Farwig nicht mehr als 20 Minuten, bis zu den Markthallen an der Ulica Tschernjochowskowo. Wird es so heiß wie in diesen Tagen, lechzt dieser Geher am Ende nach einer kalten Erfrischung, die ihm der Zentralny Rynok in den alten Kasernen an der ehemaligen Wrangelstraße mannigfaltig bereithält. In Faviks Fall half nur noch eine gut gekühlte Flasche mit Pivo, die er gleich an der ersten Trinkhalle erwarb und gierig leerte, um durch die Flaute zu kommen. Ein paar Minuten der Ruhe und Reflexion würden ihm gut tun. Indessen hatte ihm das Bier nicht gut getan. Er hatte es zu schnell getrunken und außerdem war es zu kalt gewesen. Es rumorte in seinem Verdauungstrakt. Larry hatte stets auf die wohltätige Wirkung des Weins gesetzt. Burgunder musste es sein, gegen Erfrierungen und zur Beruhigung vor Amputationen. Auch bei dessen Ankunft in der Nacht hatte die Wache am Sackheimer Tor dem Erschöpften zuerst einen Tonkrug mit Wein gereicht. Larry trinkt langsam, genießt mit kleinen Schlucken und spürt, wie die Sonne Frankreichs, eingefangen und veredelt im Wein, sich wohlig wärmend in den Gedärmen ausbreitet. Er denkt an die vielen, die Schnee aßen, um ihren Durst zu stillen, die qualvoll starben, wenn das Schneewasser ihre Därme erreicht hatte. Wein und Kaffee hätten die größte Linderung gebracht, doch waren sie kaum zu haben. Ja, seinen Larry, wie Valentina manchmal sagte, hatte er in den beiden letzten Tagen vernachlässigt. Er dachte zärtlich an ihn wie an einen alten Kumpel. Im Musée Jantaria hatte er keine Exponate aus der napoleonischen Zeit gesehen. Hatten die französischen Soldaten nicht auch den Ombre Jaune als Beute geschätzt? Hatten sie alles mitgenommen bei ihrer Flucht? Wohin? Viele von ihnen hatten Frankreich nicht mehr erreicht. Die Geschichte mit Larry, seine Aufgabe, war ihm aus den Sinn geraten, nachdem er Valentina in den Dünen von Rauschen geküsst hatte. Ein unerhört langer Kuss war das geworden. Erst hatten sie beide die Augen dabei geschlossen gehabt. Ihre Sensibilität war zusammengeströmt, war auf einen Punkt in den Zungenspitzen konzentriert gewesen. Irgendwann hatten sie sich angeschaut. Mit den Augen hatten sie gelacht. Ein unbändiges, grünblaues Lachen. Und hätte er sich einmal umgedreht zum nahen Meer, hätte er an der Wasserfläche dasselbe glitzernde Grünblau vorgefunden. Später lagen sie auf dem Rücken. Er sah in den Himmel, er fürchtete sich, sie erneut anzusehen. Wie weiße Schatten segelten die Möwen durch den blauen Himmel. Auf ihren Federn sammelte sich das bernsteinfarbene Licht einer untergehenden Sonne. Er drehte sich wieder zu ihr hin und fasste mit der Hand zwischen ihre Beine. Sie klemmte sie mit dem Druck ihrer Schenkel ein. Später hatten sie sich beeilen müssen, um den letzten Bus zu erwischen. Genug geruht, ermahnte sich Favik. Nach der Bierpause stürzte er sich ins Getümmel der Markthallen. Geschiebe, Gewoge, jegliches davon traf zu, und da er zuerst in den Orkus der Fleischhallen geriet, verschlug es ihm im Wortsinn den Atem. Dort, wohin durch eine trüb gewordene Dachverglasung nur wenig Tageslicht fiel, herrschte ein wahrhaft wurstiges Treiben. Hinter den rot verschmierten, gefliesten Fleischbänken schufteten stämmige Verkäuferinnen. Durchweg mächtige Körper mit derben, blutverkrusteten Plastikschürzen drapiert, unter denen sie wegen der Hitze, wenn überhaupt, lediglich Unterwäsche oder Badetextilien trugen. Seitlich quollen hinter den Schürzen Letzen üppige, schweißglänzende Brüste hervor. Und fast bekam er Angst um das physische Wohlergehen der enthemmten Drallen, denn mit blitzenden Schlachtermessern und kurzstieligen Hackebeilen schnitten sie tief ins Fleisch und schlugen sie auf die zerfurchten Hauklötze ein, und nur um Haaresbreite wirbelte die metallische Schärfe an ihren eigenen wuchtig wichtigen Körperteilen vorbei. Eine kurze Unterbrechung ihres apokalyptischen Tuns gab es lediglich, wenn sie mit einer einzigen schnellen Armbewegung, ohne den verschmierten Stahl aus der geübten Hand zu geben, das Haar aus der schwitzenden Stirn schoben und blutrünstige Fliegenschwärme wegscheuchten. Dann ging es weiter, wurden Tierkörperteile entbeint, gehackt und frikassiert, als würde am Wochenende in allen Kaliningrader Kommunalkass ein Festmahl in Fleisch aufgetischt werden. Dampfende Innereien, bluttriefende Kaldaunen und rosig schimmernde Füße, gespornt oder behuft, wabbelnde Schweinehirne und sehnige, ädrige Zungen wurden in Einkaufstüten abgefüllt. Fast immer durfte es ein bisschen mehr sein. Da wurde lamentiert und mit großen Gesten gezeigt, geprüft und gefeilscht, und über all dem lasteten eine süßliche, schwüle Luft sowie die akustische Gemengelage aus den Arbeitsgeräuschen und dem Raunen und Keifen der Menge. Beinahe unerträglich wurde das Atmen, und der Schweiß rann farbig unentwegt in die brennenden Augen. Er wischte sich über das Gesicht, hielt das Tempo unter die Nase und suchte das Weite.